In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein.
Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 19. Juni 2025 durch Konrad. Die Themen: In Wiel wurde der Boden bereitet, ein Gespräch mit Energiereferentin Dr. Eva Stegen. Wasserstress im Südwesten, auch hier in Baden-Württemberg wird Wasser knapp. In einigen Regionen Baden-Württembergs wird das Grundwasser knapp. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie des BUNDs, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Die Untersuchung, die das Institut für sozialökologische Forschung, ISOE, im Auftrag des BUNDs durchgeführt hat, zeigt, in Baden-Württemberg wird in 15 Landkreisen mehr Grundwasser entnommen, als sich durch Niederschläge neu bilden kann. Besonders betroffen sind etwa Städte wie Stuttgart, Freiburg, Heidelberg, Heilbronn oder Ulm, aber auch zahlreiche Landkreise entlang des Rheins, im Schwarzwald oder am Bodensee. Grundwasserstress in Deutschland, und das ist ja vielleicht genau die richtige Zeit momentan. Das heißt, wir haben es draußen heiß und das Wasser wird mal wieder etwas knapp. Und da könnte es natürlich sein, dass diese Studie genau zum richtigen Zeitpunkt sozusagen lanciert worden ist. Ich bin jetzt zumindest verbunden mit Kai Baudis vom BUND und sage erstmal herzlich gegrüßt.
Guten Tag.
Ich denke ja schon, das war ziemlich geschickt, diese Studie jetzt zu veröffentlichen, weil jetzt, naja gut, es gab vor kurzem mal ein bisschen Regen, aber jetzt ist sozusagen die richtige Zeit, um aufs Wasser hinzuweisen. Haben Sie das absichtlich gemacht?
Naja, das Traurige ist ja, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, dass man eigentlich fast den Eindruck hat, es wäre fast jeder Zeitpunkt ein gut geeigneter Zeitpunkt gewesen, weil diese Problematik Trockenheit, die verfolgt uns ja eigentlich die letzten 10, 20 Jahre immer wieder. Natürlich ist es ein Sommerproblem, weil es natürlich auch mit Hitze letzten Endes zu tun hat. Aber andersrum, ich glaube, wir hätten uns Mühe geben müssen, einen Zeitpunkt zu treffen, wo das Thema nicht aktuell gewesen wäre. Und das sagt ja einfach auch schon, dass es einfach ein wichtiges Thema leider geworden ist.
Ja, haben Sie leider irgendwie recht. Um was geht es denn bei diesem Grundwasserstress in Deutschland? Wasser wird langsam knapp. Eigentlich sind wir in einer wasserreichen Region. Auch hier am Rhein sind wir eigentlich im Rheingraben eine wasserreiche Region. Wir sitzen ja geradezu auf einem Wassertrog, wie es immer so schön heißt. Aber wenn wir uns Deutschland hier betrachten, dann sieht es ja im Süden noch relativ gut aus. Allerdings, was mich gewundert hat, hier Breisgau ist rot eingezeichnet. Das heißt, bei uns ist es nicht so gut und gerade am Rhein entlang ist es auch nicht so gut. Gibt es da spezifische Gründe dafür?
Ja, die gibt es natürlich. Also ganz allgemein, jetzt nicht spezifisch nur Breisgau, sondern jetzt mal Baden-Württemberg betrachtet. Was, glaube ich, nicht so jedem bekannt ist, dass Baden-Württemberg tatsächlich in Deutschland mit die Region ist, wo der Klimawandel einfach schon am stärksten spürbar ist. Sprich, die Hitze hat zugenommen, die Trockenheit hat zugenommen, weil man da ein bisschen unterscheiden muss, wenn man sich so die Jahresniederschläge anschaut, die haben sich gar nicht so stark verändert, aber die Verteilung aufs Jahr hat sich verschoben. Also wir haben zwar den gleichen Durchschnitt pro Jahr, aber der verteilt sich ungleichmäßiger übers Jahr. Das heißt, wir haben mehr längere heiße Trockenphasen und mehr Starkregenereignisse. Und ich glaube, heiße Trockenheit, das kann jeder persönlich nachvollziehen, der in Freiburg oder sonst irgendwo in der Oberrheinebene wohnt. Das heißt, das ist einfach so eine Region, die vom Klimawandel her stark betroffen ist, wo es, wie auch anderswo in Baden-Württemberg, die letzten 20 Jahre auch schon, vor allem die letzten 10 Jahre, wo eigentlich fast durchgehend die Grundwasserneubildung negativ war, weil es schlicht und einfach zu wenig geregnet hat. Das heißt jetzt, mal wirtschaftlich gesprochen, das Angebot ist schlicht und einfach zurückgegangen in den letzten 20, vor allem in den letzten 10 Jahren. Und dann muss man einfach immer im Kopf behalten, die Rheinebene, also auch die Region Freiburg, ist in ganz Baden-Württemberg die Region, wo einfach die Wassernachfrage am größten ist. Das ist jetzt auch nicht unbedingt was Neues. Die öffentliche Wasserversorgung verbraucht in der Rheinebene mit am meisten. Die nicht öffentlichen Verbraucher, also Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft, sind in der Rheinebene auch schlicht und einfach die, ja, eigentlich die größten in ganz Baden-Württemberg. Das heißt, es ist so ein bisschen ein Verbrauchshotspot, könnte man vielleicht sagen. Das heißt, wir haben einfach so ein ganz klassisches Phänomen im Prinzip, dass die Angebotsseite zurückgegangen ist die letzten 10, 20 Jahre und das eben auf eine historisch hohe die Nachfrageseite ist einfach deutlich angestiegen und die Nachfrage hat einfach zugenommen in den letzten Jahren, Jahrzehnten und das spiegelt sich dann eben wieder in sinkenden Grundwasserständen.
Sie haben aber vorhin gesagt, dass im Prinzip bei uns der Regen nicht unbedingt nachgelassen hat, sondern er konzentriert sich auf bestimmte Monate oder Wochen und in den übrigen ist es dann etwas weniger regnerisch. Das heißt, wir müssen im Prinzip nur das Wasser zurückhalten, sprich Schwammstädte oder irgendwelche Reservoirs bilden, um zumindest hier gegenwirken zu können.
Also das wäre auf jeden Fall sehr sinnvoll. Das ist auch schon sehr lange eine BUND-Forderung, Schwammstädte, Schwammlandschaften auch zu bilden. In dem Zusammenhang müsste man eigentlich auch insgesamt über das Thema Flächenversiegelung sprechen, weil es einfach auch darum geht, dass möglichst viel vom Niederschlagswasser nicht oberflächlich kanalisiert wird, ins nächste Gewässer abgeleitet wird, weil das ist dann Wasser, das landet eben nicht im Grundwasser. Da darf man sich ein Stück weit allerdings auch keine Illusionen machen, dass sie natürlich, selbst wenn man das wollte, selbst wenn da der politische Wille überall da wäre, da sind natürlich technisch Grenzen gesetzt. Also wenn wir da zum Beispiel jetzt zurückdenken, im letzten Sommer hatten wir ja in Baden-Württemberg so Richtung Meckenbeuren, Ravensburg, aber auch Rems-Murr-Kreis ein relativ ausgeprägtes Starkregenereignis, wie es einfach so Ereignisse nehmen zu, werden zunehmen und das sind Ereignisse, da ist es völlig klar, das fließt oberflächlich ab, das Wasser, das kann der Boden nie aufnehmen. Ganz gleich, was wir da mit irgendwelchen Maßnahmen machen, um die Aufnahmefähigkeit zu erhöhen, das ist einfach technisch nicht möglich. Und deswegen, wie gesagt, könnte man dann quasi für diesen Monat sich den Niederschlagskalender angucken und sagen, hey, es hat doch unheimlich viel geregnet, warum ist denn das Grundwasser nicht angestiegen? Und es liegt einfach daran, dass die Art und Weise, wie der Niederschlag gekommen ist, das Grundwasser überhaupt nicht erreichen kann. Erzeugt dann Hochwasser, das ist eine ganz andere Problematik nochmal, aber das ist so ein bisschen, man muss aufpassen, Regen ist, was das Grundwasser angeht, nicht gleich Regen.
Dann noch eine Frage dazu, wer braucht denn dieses Wasser überhaupt? Das heißt, da gibt es Menschen, die brauchen natürlich Wasser, da gibt es die Landwirtschaft, die braucht natürlich auch Wasser und natürlich auch die Industrie und vielleicht noch der eine oder andere, der mir momentan nicht eingefallen ist. Wer nutzt denn unser Wasser?
Also das sind im Prinzip schon, die Sie gerade genannt haben. Man muss da ein bisschen aufpassen, weil das ist auch was wir immer wieder kritisieren. Man sollte ja meinen, dass bei was so Kritischem und so Wichtigem wie Wasser, man redet ja auch gerne immer zu Recht vom Lebensmittel Nummer 1, tatsächlich die Erfassung und letzten Endes Dokumentation der Wasserverbräuche teilweise erstaunlich lückenhaft ist. Also wir wissen sehr genau, was zum Beispiel die öffentliche Wasserversorgung verbraucht. Wir wissen auch, wofür die gebraucht wird. Das ist klar. Das ist die ganzen Haushaltsverbräuche, die ganzen auch der Löwenanteil der gewerblichen Verbräuche läuft auch über die öffentliche Wasserversorgung. Beim industriellen Verbrauch wird es schon schwierig. Der steht definitiv an Nummer 2 dieser großen Verbräuche. Da ist aber zum Beispiel schon nicht klar, Industriewasser wird beispielsweise häufig für Kühlzwecke entnommen. Das heißt, es wird gefördert, wird für eine Kühlung verwendet, wird aber jetzt in dem Sinne nicht verbraucht, sondern wird an irgendeiner Stelle wieder eingeleitet. Häufig ist es ins nächste Oberflächengewässer, in der Kanalisation. Es wird teilweise auch im Grundwasser wieder versickert. Das heißt, diese Verbrauchswerte, die man über die Industrie hat, die sind nicht 1:1 vergleichbar, weil man da eben nicht immer genau weiß, ob das ein, in Anführungszeichen, echter Verbrauch ist oder ob das quasi im lokalen Wasserkreislauf zirkuliert und zumindest teilweise dort verbleibt. Da gibt es natürlich ganz erhebliche Verbräuche, gerade auch da in der Rheinebene. Also bei Offenburg zum Beispiel gibt es ein großes Stahlwerk, das hat um die 10 Millionen Kubikmeter Grundwasserverbrauch. Was, glaube ich, wirklich jeder kennt, der Europapark Rust ist ein ganz großer Wasserverbraucher mit ja so 1,5, 2, 3 Millionen Kubikmeter, je nachdem, wo man schaut. In Freiburg gibt es ein großes Zellulosewerk, das so 4, 5 Millionen Kubikmeter verbraucht. Was immerhin, wenn man sich jetzt ganz Freiburg anguckt, da liegt der Verbrauch so bei 19, 20 Millionen Kubik, also ist ein erheblicher Anteil des gesamten Wasserverbrauchs Freiburg, ist eben dieses eine Zellulosewerk. Wenn man weiter oben Richtung Karlsruhe, Mannheim und so weiter geht, da kommt eine Mineralölraffinerie, es kommen Kraftwerke, es kommt ein großer Pharmaziestandort. Das sind so typische große industrielle Wasserverbräuche, wie sie sich eben in Baden-Württemberg auch und vor allem entlang der, ja, der Oberrheinebene oder einfach insgesamt am Rhein entlang anordnen. Was so ein ganz großer Unsicherheitsfaktor ist, ist die Landwirtschaft. Weil da einfach das Problem ist, das ist sicherlich auch, jeder, der in der Rheinebene wohnt, kennt es, dass da einfach sehr, sehr intensiv und sehr viel Landwirtschaft stattfindet, die gerade eben, weil sehr heiß, weil große Trockenheitsphasen in der Rheinebene auch stark bewässert werden muss. Und da ist was wir sehr, sehr kritisieren, dass leider die Zahlen für die Landwirtschaft überhaupt nicht belastbar sind. Also man findet immer so, je nachdem, wo man guckt, einen Wert von 2-3% des Wasserverbrauchs geht auf die Landwirtschaft. Letzten Endes weiß es aber niemand. Man kann mit eigentlich Sicherheit sagen, dass der deutlich, deutlich, deutlich höher liegt, der Verbrauch. Ich würde mal so einen Faktor von 3-6 ansetzen, den man da eigentlich nochmal obendrauf schlagen muss. Und das liegt einfach an der Art und Weise, wie der Wasserverbrauch in der Landwirtschaft erfasst oder eben nicht erfasst werden muss. Also eben, wenn ich eine Wasserentnahme habe für die öffentliche Wasserversorgung, für eine industrielle Verwendung, muss ich das Wasser über Zähler laufen lassen und muss quasi immer am Jahresende angeben, wie viel Wasser theoretisch auf den Kubikmeter genau ich in diesem Jahr verbraucht habe. Das ist in der Landwirtschaft nicht so, sondern die Landwirte können Wasser verbrauchen, müssen auch nichts bezahlen für diesen Wasserverbrauch. Das heißt, haben zum Beispiel auch keinen Anreiz, mit Wasser besonders sparsam umzugehen. Und diese 2-3%, die genannt werden, Wasserverbrauch Landwirtschaft, basieren auf alle 3-4 Jahre stattfindenden stichprobenartigen Fragebögen oder Fragebögen, die stichprobenartiger Landwirte verschickt werden, wo die eine Eigeneinschätzung abgeben können. Und werden dann quasi gebeten zu schätzen, wie viel Wasser habt ihr denn in diesem Jahr verbraucht. Und dass das einfach eine extrem schlechte Datengrundlage bei einem so kritischen Gut ist, das ist, glaube ich, relativ einleuchtend. Also das heißt, das sind so diese großen Verbraucher und da so ein genaues Ranking, eine genaue Reihenfolge festzulegen, abgesehen davon, dass mit Sicherheit die Grundreihenfolge Wasserversorgung, Gewerbe, Landwirtschaft bestehen bleibt, ist schwierig, wenn man da diese ganz genauen Anteile zumindest bei der Landwirtschaft nicht genau sagen kann.
Ein Problem ist ja auch, wer das Wasser verbraucht, das heißt vor Ort oder eben überörtlich. Ich meine, früher hat man einen Brunnen gegraben, hatte dann Wasser und heute hat man Wasserleitungen und tut Wasser zum Teil sehr, sehr weit transportieren. Stuttgart hat ja im Grunde genommen zum Beispiel kein Wasserproblem, dafür wird der Bodensee ausgepumpt. Ist es ein Problem oder ist es kaum ein Problem?
Also diese großen Fernversorger, Stuttgart hängt ja auch vor allem an der Landeswasserversorgung bei Langenau dran. Es kann ein Problem werden und es kann vor allem künftig ein Problem werden, weil es grundsätzlich eben tatsächlich so ist, dass dann für den Wasserverbrauch gerade von größeren Städten oder von Ballungsräumen völlig anderswo irgendwo auf der Alb oder im Donauried Wassermengen entnommen werden, die nicht zur Versorgung vor Ort dienen, sondern die ja eben einen Ballungsraum wie beispielsweise Stuttgart oder anderswo versorgen müssen. Das lässt sich nicht hundertprozentig klar sagen aufgrund der Daten, die wir zur Verfügung haben. Es ist grundsätzlich mit Sicherheit so, also was ja einfach auch wichtig ist zu beachten bei der Studie, dass das jetzt quasi eine Jetzt-Analyse ist, die halt heute anguckt und die letzten 10, 20 Jahre, weil da eben die Daten zur Verfügung sind. Das ist ja aber natürlich eine Entwicklung, die da einfach aufgezeigt wird. Also ich würde auch eben da diese ersten, diese Landkreise, die Rheinebene entlang, würde ich so ein bisschen als Frühwarnzeichen für den Rest Baden-Württemberg sehen, weil wenn wir diese Studie in 10 oder 20 oder 50 Jahren wiederholen würden nochmal, dann wäre sicherlich die Anzahl der Landkreise mit Wasserstress deutlich, deutlich größer, als sie heute ist. Weil einfach da insgesamt die Entwicklung ist, dass das Wasservorkommen, das Grundwasserdargebot, die Grundwasserstände sinken. Das ist völlig klar. Da geht zum Beispiel auch das Land ganz offiziell davon aus, dass bis 2050 die Grundwasserstände um bis zu 20% und bis 2100 sogar um bis zu 50% zurückgehen werden. Das heißt, die Frage ist einfach, die sich fast alle Versorger, fast alle Kommunen stellen müssen, wie sieht es denn mit der Zukunftsfähigkeit meiner Wasserversorgung aus? Und häufig ist dann eben die Antwort ja kein Problem, wir gucken halt, dass wir uns an den Fernversorger anschließen. Und da ist es einfach ganz wichtig, da im Hinterkopf zu behalten, dass dem Grenzen gesetzt sind. Weil eben diese Quellen, die Landeswasserversorgung zur Verfügung hat, die sind nicht unendlich. Und bei der Lösung der Wasserversorgung vor Ort ist eigentlich jede Kommune, jeder Versorger selbst gefordert. So steht es theoretisch auch im Wasserhaushaltsgesetz drin, dass die Wasserversorgung von ortsnahen Quellen zu gewährleisten ist. Das heißt, wir sehen so ein kleines bisschen skeptisch, wenn man sich zu sehr auf die großen Fernversorger verlässt, weil das auch so ein kleines bisschen das Problem an andere auslagert, eben von Problemen, die eigentlich primär vor Ort gelöst werden sollten. Was natürlich nichts daran ändert, dass es die großen Versorger schlicht und einfach braucht und die Fernversorger und das sicherlich auch die nächsten Jahre zunehmen wird, diese Nötigkeit, dass es diese Großversorger eben gibt.
Auf jeden Fall eine interessante Studie, Grundwasserstress in Deutschland zu beziehen über den BUND. Und da kann man noch sehr, sehr viele Details nachlesen. Ich möchte jetzt einfach das Gespräch etwas abbrechen, wobei es noch natürlich entsprechend viele weitere Fragen gibt, die ich irgendwann mal später stellen werde. Ich danke auf jeden Fall mal hier Kai Baudis für das Gespräch zum Thema Grundwasser. Und wisch mir erstmal den Stirn ab und hab dann auch ein bisschen Wasser in der Hand. Merci auf jeden Fall.
Vielen Dank auch.
Am Donnerstag, den 12. Juni 2025, fand im Freiburger Store der Elektrizitätswerke Schönau, EWS, ein Diskussions- und Liederabend zu 50 Jahre wieder Platzbesetzung statt. Radio Dreigland hat nach der Veranstaltung mit Dr. Eva Stegen, Moderatorin des Abends und Energiereferentin der EWS, gesprochen. Sie erzählt vom Zusammenhang von EWS-Gründung und Wiel, so wie sie es aus ihrer Blase geschaffen hat, und von der Herausforderung, das Schönauer Gefühl der Anfangsjahre beizubehalten.
Frau Stegen, Sie haben ja gesagt, dass während der Veranstaltung, dass jeder Mensch, der da ist, sich mal an der eigenen Nase fassen sollte und mal schauen sollte, wie man denn aus der eigenen Blase, aus der Bubble rauskommt. Wie können wir das denn schaffen? Haben Sie eine Idee?
Also mir ist es kürzlich aus Versehen gelungen, weil ich eine Frau kennengelernt habe. Ich bin glühende Atomkraftgegnerin schon seit den 80er Jahren. Und jetzt habe ich eine Frau kennengelernt, die Arbeiterangestellte aus der Atomindustrie vertreten hat vom damaligen Reaktorbauer Areva, der inzwischen pleite gegangen ist. Zu Hochzeiten bis zu 75.000 Leute, die in der Atomindustrie gearbeitet haben. Und diese Frau war der Ansicht, das ist eine gute Sache und Atomkraft ist gut und ist gut fürs Klima. Und die hat eine ganz schauerliche Geschichte hinter sich gebracht. Sie hat einen Staatsskandal als Whistleblowerin aufgedeckt und ist dafür brutalst misshandelt worden. Und diese Geschichte hat eine französische Journalistin, Caroline Michel-Agy, aufgeschrieben. Und ich habe mich entschlossen, dieses Buch zu übersetzen. Dann muss es irgendwann kommen, dass ich mit dieser Frau zusammentreffe. Und wir kommen nun wirklich beide von ganz unterschiedlichen Enden der Welt. Und es ist fantastisch gelungen, dass wir miteinander ins Gespräch gekommen sind, auf Augenhöhe, wertschätzend, zuhörend. Und ja, ich denke, das ist machbar, wenn wir nicht sofort aufeinander losgehen und losbrüllen. Die andere Sache, wie kriege ich Leute aus der Passivität, die ja auch in einer anderen Sphäre und in einer anderen Bubble sind? Da stehe ich so ein bisschen vor einem Rätsel.
Wie gibt's eine Beziehung zu Enercop, zu der Kooperative, die in Frankreich aktiv ist, oder werden diese Beziehungen aufrechtzuerhalten? Weil wir sind ja hier im Dreieckland und es ist ja auch wichtig, dass wir so über den Rhein so auch aktiv sind oder die Beziehungen pflegen.
Also von meiner Seite ist es bedauerlicherweise ein bisschen eingeschlafen. Wir von der EWS Schönau haben, ich glaube 2013, 2014, haben wir uns in ein Projekt eingeklinkt, in dem ganz viele europäische Energiegenossenschaften vereint sind. Die RES Co-op Europe, Renewable Energy Sources Cooperatives. Und ein ganz toller Mann aus Belgien, der Dirk Wanzenjan, hat das ins Leben gerufen, ist bei uns Stromrebell des Jahres, ich glaube 2018 geworden. Und in diesem Kontext bin ich mit meiner Kollegin quer durch Europa unterwegs gewesen, übrigens ganz viel mit Bahn und Schiff und so. Und da haben wir eine ganze Menge Leute kennengelernt, unter anderem auch welche von Enercoop. Und auch hier im Elsass sind einige bei Enercoop aktiv. Einen von denen habe ich einen unregelmäßigen Kontakt, aber in letzter Zeit ist der Kontakt ein bisschen eingeschlafen und es wäre so wichtig, mit den anderen europäischen Energiekooperativen am gleichen Strang zu ziehen. Mir ist im Moment nicht ganz klar, wie wir das wieder hinkriegen sollen. Das Schlimme ist ja, der Tag hat nur 24 Stunden und der reicht oftmals nicht für alles, was sonst so bewältigt werden muss. Aber da sollte ich mal wieder in mich gehen oder sollten wir mal wieder in uns gehen und gucken, wie ist der Brückenschlag nach Frankreich möglich? Wir haben heute Abend auf der Veranstaltung ja nochmals gelernt, früher haben sich unsere Großeltern über den Rhein beschossen. Da war dieser Graben. Und dann haben sie über Wiel und Markolzheim die Brücke gekriegt. Die badisch-elsässischen Bürgerinitiativen, die gemeinsame Sprache, das Alemannische, das hat super funktioniert. Und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir es gepflegt, dass wir wieder dieselbe Sprache sprechen, am selben Strang ziehen, auf Augenhöhe miteinander uns begegnen.
Gab es denn einen konkreten Zusammenhang zwischen dieser Platzbesetzung und Wühl und dann der Entstehung von den EWS auch? Oder ist die EWS eher so nach Tschernobyl entstanden?
Also tatsächlich ist Tschernobyl war die Initialzündung, aber das hätte wahrscheinlich niemals funktioniert, wenn nicht die tapferen Kämpferinnen und Kämpfer gegen das AKW in Wiel und auch gegen die anderen AKW-Projekte hier am Hoch- und Oberrhein, es sind ja viele verhindert worden, wenn die den Boden nicht bereitet hätten, weil das sind nicht nur drei Hansel gewesen, da sind 10.000 auf den Bauplätzen gewesen. Und nicht nur, weil sie das lustig fanden, im Dreck rumzuwühlen und sich von der Polizei niederklüppeln zu lassen, sondern die haben sich sehr gut überlegt, warum sie etwas gegen Atomkraft machen wollen und warum sie ihren ganzen Körper dafür einsetzen. Und da hatten sie was im Kopf und die haben was begriffen damals. Und das waren ganz viele hier in der Region. Und die waren damals in dieser fürchterlichen Situation, dass sie nur theoretisieren mussten und sagen mussten, es könnte mal was passieren. Dann ist was passiert, Harrisburg, und dann ist noch was passiert, Tschernobyl. Und die Windrichtung war dämlich, das heißt, innerhalb von 4,5 Tagen war die Wolke da. Und hier in der Region, aber überall in ganz Deutschland entstanden Anti-Atom-Initiativen. Und eine davon ist in Schönau entstanden. Und die Leute, die damit am Draht gezogen haben, die haben irgendwann begriffen, nee, wir müssen das Übel an der Wurzel packen. Es ist wichtig, Infotische zu machen. Es ist wichtig, auf Demos zu gehen. Es ist wichtig, was darüber zu schreiben. Aber verdammt, Juri, es gibt noch einen Hebel. Mit den Regeln der Marktwirtschaft selber ein Unternehmen gründen und selber den Markt aufmischen, das hat ganz gut funktioniert.
Und dieses ganze, dieses Problem bei den Wurzeln packen, das ist ja auch in der Doku das Schönauer Gefühl so sehr gut beschrieben, dieser ganze Prozess mit den Bürgerentscheiden und so weiter. Und man bekommt ja so richtig so ein Gefühl davon, dass da so ein richtiger Zusammenhalt einfach zwischen den Bürgern entstanden ist. Wie ist es denn, ist dieses Schönauer Gefühl heute noch da? Wie hat sich's verändert? Ich weiß jetzt nicht, seit wann Sie dabei sind, aber vielleicht können Sie was dazu sagen.
Ich bin gefühlt seit der Jungsteinzeit dabei. Ich bin seit etwa ein bisschen mehr als 20 Jahren mit dabei. Das heißt irgendwie, ich habe einen Ruhrpott-Migrationshintergrund und habe damals in meiner Wohnung im Ruhrpott davon gehört, dass so ein paar Irre irgendwo in Süddeutschland dem Lokalmonopolisten das Netz entrissen haben und haben einen Urschrei losgelassen, weil ich damals schon in der Anti-Atom-Initiative war. Und irgendwann hat es mich her verschlagen, irgendwann hat es mich nach Schönau verschlagen und ich habe da mitgeackert, so gut ich konnte. Und dieses Schönauer Gefühl, das war natürlich am Anfang sehr viel stärker, dieses David gegen Goliath, dass man dem großen Monopolisten tatsächlich zeigen kann, was eine Arke ist, dass man tatsächlich das verdammte Stromnetz übernimmt, dass man es schafft, am Arsch der Welt in einem winzig kleinen Kaff die Millionen einzusammeln, um überhaupt das Stromnetz kaufen zu können, um überhaupt Stromversorger zu werden. Dieses wahnsinnige rebellische Gefühl, das war schon verdammt prägend. Und die EWS Schönau musste ja reagieren auf alles Mögliche, was dann im Markt passiert ist. Also beispielsweise 1998, 1999 wurde der Strommarkt liberalisiert und plötzlich konnte jeder seinen Stromversorger wählen. Kann er übrigens immer noch. Und das war damals für meine Mitstreiterinnen und Mitstreiter war das bedrohlich, weil die gedacht haben, verdammt nochmal, wenn alle, die damals gesagt haben, nee, braucht man nicht, wenn die dann auch zum Billigheimer gehen, weil Atom ist billig, Kohle ist billig, glaubte man, dann hätten die den Laden gleich wieder zumachen können. Und deswegen musste man die Flucht nach vorne antreten und sagen, okay, wir liefern bundesweit Ökostrom aus Schönau und dann sind wir gewachsen. Und dann sind wir gewachsen von ein paar, also 2.500 Anschlüsse in Schönau auf jetzt satt über 200.000 Stromkundinnen und Stromkunden. Und irgendwann kriegt man Wachstumsschmerzen. Und das muss man erstmal hinkriegen. Wir sind inzwischen am Ort einer der größten Arbeitgeber und haben fast 300 Kolleginnen und Kollegen. Mittlerweile 4 Betriebsstätten, 2 in Freiburg, das Headquarter in Schönau, eine Betriebsstätte in Berlin. Und das muss man, den Sackflöhe, den muss man erstmal hüten. Und da sind Individuen und da muss man aufpassen, dass wir alle mitnehmen und dass man einen wertschätzenden Umgang miteinander hat und dieses schöne Gefühl wirklich transportieren kann. Und das ist eine Herausforderung.
Vorhin hat eine Teilnehmende auch gesagt, okay, es waren jetzt relativ wenig junge Leute da. Mhm. Wie ist es denn bei den EWS mit den jungen Leuten?
Ich glaube, ich bin mittlerweile fast eine der ältesten Kolleginnen dort. Und es sind viele, die sehr viel jünger sind als ich. Und das finde ich manchmal schwierig. Die sind total nett alle. Und also ich kenne gar nicht alle, aber diejenigen, die ich kennengelernt habe, super duper nett und offen und weiß ich, was alles interessiert. Und ich mit meinen paar über 60 habe immer so ein bisschen Schiss, dass ich den richtigen Ton treffe und dass ich nicht das gleiche Ding auslöse, was meine Eltern damals bei mir ausgelöst haben, durch eine falsche Formulierung, durch eine falsche Geste, Augenrollen oder Desinteresse oder geh doch weg. Oder finde ich sehr, sehr schwierig, die Brücken zwischen den Generationen zu bauen, zu halten und gemeinsam darauf zu wandeln. Und wir müssen da ganz lange dran arbeiten. Aber ich gebe es nicht auf und ich denke, die anderen auch nicht.
Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 19. Juni 2025 durch Konrad. Boat.
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.